Kapitel 6 Berufsbilder Auftaktseiten Berufsbilder Aufgabe 1b 1
Ich habe als Zimmermädchen und Küchenhilfe in dieser Pension auf der Nordseeinsel Jüst angefangen. Das war wirklich harte Arbeit. Um 6 fing die Arbeit an, Frühstück vorbereiten, dann Zimmer putzen, danach die anderen Räume, dann Wäsche machen. Und abends habe ich in der Küche geholfen, meistens dreckiges Geschirr in die Spülmaschine einräumen und das saubere Geschirr raus- und abtrocknen. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich auf einer schönen Ferieninsel sein würde und auch mal am Strand liegen könnte. Aber das Wetter war nicht so gut und ich musste viel arbeiten. Aber es war trotzdem eine schöne Zeit, weil die Gäste sehr nett waren und ich viele andere junge Mädchen kennengelernt habe. Heute bin ich die Hausdame. Wir haben das ganze Jahr geöffnet und hier arbeiten 2 Zimmermädchen, die wirklich gute Arbeit leisten. Wenn ich sie sehe, muss ich oft an meine Anfangszeit denken.
2.
Während meines Studiums habe ich als Interviewer gearbeitet. Man hat eine Liste mit Adressen bekommen oder man hat an einem Stand in einer Einkaufsstraße gearbeitet. Dabei mussten die Leute zu unterschiedlichen Themen Fragebögen beantworten. Zum Beispiel zum Konsumverhalten oder welche Verkehrsmittel sie benutzen. Normalerweise dauert das circa 5 Minuten. Aber die Leute haben oft eine halbe Stunde gebraucht, weil sie mir ihr halbes Leben erzählt haben. Zum Beispiel hat mir eine Oma ihre ganze Krankengeschichte mit Rücken, Füßen, Rheuma und so weiter detailliert beschrieben, nur um zu sagen, warum sie am liebsten mit der Bahn fährt. Da bekommst du Geschichten zu hören. Da könnte man echt ein Buch drüber schreiben.
3.
Ich habe mal als Erntehelferin bei der Weinlese gejobbt. Das war echt ein Knochenjob. Den ganzen Tag im Weinberg stehen und die Trauben schneiden. Die ersten Tage fiel mir das echt schwer. Aber mit der Zeit ging es immer besser. Die Winzer waren total nett und es gab jeden Tag ein super Essen für die Helfer. Das waren immer sehr schöne Abende. Und am Ende habe ich sehr viel über Wein gelernt. Das war richtig gut.
4.
Ich habe nach meiner Ausbildung nicht gleich einen Arbeitsplatz in meinem Beruf gefunden. Da habe ich dann zum Beispiel als Taxifahrer oder als Möbelpacker gearbeitet. Möbelpacker war anstrengender, aber auch interessanter. Man tritt in das Leben total fremder Menschen ein. Du siehst die alte und die neue Wohnung. Man kann erkennen, ob der Umzug eine Verbesserung oder eine Verschlechterung für die Personen und Familien sind, ob sich Paare finden oder trennen. Und man begegnet Typen. Unglaublich. Das ist wie im Film. Ich habe echt viele lustige und tragische Geschichten erlebt. Da merkt man, dass andere Menschen noch ganz andere Probleme haben als man selbst. Manchmal sind wir zu einem Umzug gekommen und die Leute schliefen noch. Nichts war eingepackt. Das war dann super nervig. Aber meistens war die Arbeit okay und das Geld stimmte auch.
Modul 1 Wünsche an den Beruf Aufgabe 2a.
Hallo, hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit?
Worum geht es denn?
Wir machen eine Umfrage zum Thema berufliche Zukunft. Dürfte ich Ihnen 2 Fragen stellen?
Klar, fragen Sie mal.
Ich würde gerne wissen, was Sie beruflich machen und wo Sie sich in 2 Jahren sehen. Was wünschen Sie sich für Ihre berufliche Zukunft?
Also, ich bin Friseur. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Job, nur leider verdiene ich nicht gut. Für die Zukunft habe ich einen großen Wunsch. Ich möchte irgendwann meinen eigenen Friseursalon haben. Aber in 2 Jahren werde ich noch nicht so weit sein. Da muss ich erst noch länger sparen. Aber jetzt muss ich los. Meine Freundin wird schon auf mich warten. Wir fahren nämlich morgen in Urlaub und da müssen wir noch viel vorbereiten.
Dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Bitte, gerne.
Hallo, was macht ihr denn für eine Umfrage?
Hallo, es geht um die berufliche Zukunft. Darf ich Sie auch fragen, was Sie beruflich machen und was Sie in 2 Jahren machen wollen?
Ja, gern. Ich bin freiberuflicher Übersetzer. Im Moment übersetze ich vor allem Computerprogramme. Das macht mir aber keinen großen Spaß und die Firma, von der ich die meisten Aufträge bekomme, ist nicht sehr groß und kämpft ums Überleben. Ich habe also ständig Angst, dass ich keine Aufträge mehr bekomme, weil sie in Konkurs gehen. Deswegen bin ich gerade dabei, mir einen anderen Auftraggeber zu suchen. In 2 Jahren werde ich ganz sicher woanders arbeiten. Mein Traum ist, dass ich dann nicht mehr so langweilige Dinge wie Computerprogramme übersetzen werde, sondern spannende und sprachlich anspruchsvolle Romane und Erzählungen. Es ist zwar sehr schwierig, einen guten Auftrag als Übersetzer zu bekommen, aber ich werde schon was finden.
Na dann, viel Glück und vielen Dank. Dürfte ich Sie auch noch fragen, was Sie beruflich machen und wie Sie sich Ihr berufliches Leben in 2 Jahren vorstellen?
Naja, da haben Sie genau die Richtige erwischt. Ich habe im Moment sehr viel Ärger an meiner Arbeit und für die Zukunft wünsche ich mir alles Mögliche, bloß nicht länger diesen Job. Ich bin Teamassistentin in einer Bürogemeinschaft und habe einen Chef, der sehr schnell wütend wird und immer an mir rummeckert. Eigentlich wird von mir vor allem erwartet, dass ich Kaffee koche und das Mittagessen holen gehe. Und wenn dann mal ein Brief geschrieben werden soll, dann muss er immer in 2 Sekunden fertig sein. Das nervt mich. Der Job ist einerseits langweilig und andererseits macht mein Chef ständig unnötigen Stress, wenn es mal was zu tun gibt. Ich bin gerade dabei, mir einen neuen Job zu suchen. In 2 Jahren werde ich hoffentlich einen Job haben, in dem ich auch gefordert bin und auch anspruchsvolle Aufgaben habe. Und das Arbeitsklima muss stimmen. So etwas wie jetzt will ich nicht nochmal erleben. Ja, und mehr Geld möchte ich auch verdienen.
Entschuldigung, darf ich Ihnen 2 Fragen stellen?
Ja, gern.
Was machen Sie beruflich? Und wie sind Ihre Wünsche, was Ihre berufliche Zukunft betrifft? Wie soll Ihr Leben in 2 Jahren aussehen?
Och, ich bin ja nun nicht mehr die Jüngste. Da freue ich mich natürlich, dass Sie mir diese Frage noch stellen. Ich muss noch 5 Jahre arbeiten. Oder besser, ich darf noch 5 Jahre arbeiten. Ich arbeite als Kauffrau für eine große Firma. Und die Arbeit macht mir immer noch sehr viel Spaß. Wie ich mir meine Arbeit in 2 Jahren vorstelle? Eigentlich wünsche ich mir, dass in 2 Jahren alles so ist wie heute. Einen besseren Job und bessere Kollegen, als ich jetzt habe, kann ich mir gar nicht vorstellen. Meine Aufgabe ist auch nach all den Jahren noch interessant und immer wieder eine Herausforderung. Das gefällt mir. Und mir gefällt, dass ich auch mit der Zeit gehen muss und mich ständig informieren muss, was es für neue Produkte und Techniken gibt. Die Entwicklung geht ja heute in einem Tempo voran, das wir noch vor 20 Jahren niemals für möglich gehalten hätten. Manchmal ist das zwar sehr zeitintensiv, aber das ist mir viel lieber als ein Job, in dem man sich langweilt.
Modul 1. Wünsche an den Beruf. Aufgabe 2b.
Also, ich bin Friseur. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Job, nur leider verdiene ich nicht gut. Für die Zukunft habe ich einen großen Wunsch. Ich möchte irgendwann meinen eigenen Friseursalon haben. Aber in 2 Jahren werde ich noch nicht so weit sein. Da muss ich erst noch länger sparen. Aber jetzt muss ich los. Meine Freundin wird schon auf mich warten. Wir fahren nämlich morgen in Urlaub und da müssen wir noch viel vorbereiten.
Modul 4. Mehr als ein Beruf. Aufgabe 3.
Wann hast du angefangen zu tauchen?
Das war vor 8 Jahren. Ich habe Urlaub mit einem Freund in Ägypten gemacht. Der hat mich eigentlich dazu überredet, einen Tauchkurs zu machen. Das hat mir dann auch echt gut gefallen. Aber damals habe ich noch nicht geahnt, dass es einmal mein Beruf werden wird.
Tauchen war also nicht schon immer ein Traum von dir, sondern du bist eher zufällig dazu gekommen?
Ja, genau, das war absoluter Zufall. Also als Kind habe ich Unterwasserfilme geliebt. Aber vom Tauchen selber habe ich früher eigentlich nicht geträumt.
Und seit wann arbeitest du jetzt als Tauchlehrerin?
Seit ungefähr 3 Jahren. Ich habe in Kroatien angefangen, da habe ich fast 1 Jahr gearbeitet und dann war ich über 2 Jahre in Ägypten.
Wie und wann bist du denn darauf gekommen, als Tauchlehrerin zu arbeiten?
Das Tauchen hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich immer mehr Kurse besucht habe und dann zum Beispiel auch eine Ausbildung zum Dive Master gemacht habe. Mit dieser Ausbildung kann man andere Taucher begleiten. Das Schlüsselerlebnis war dann ein Tauchurlaub in Indonesien. Das war vor ungefähr 4 Jahren. Da habe ich gemerkt, wie sehr mich das Tauchen fasziniert. In meinem alten Job als Online-Redakteurin war ich nicht mehr so zufrieden und habe mir dann vorgenommen, für eine bestimmte Zeit aus Deutschland wegzugehen und mein Geld als Tauchlehrerin zu verdienen.
Und wie ging das dann? Wie hast du einen Job an einer Tauchbasis bekommen? Ich stelle mir das nicht so einfach vor.
Am Anfang war es eigentlich sehr leicht. Da habe ich an der Tauchschule, an der ich meine verschiedenen Tauchscheine gemacht habe, gearbeitet. Ich konnte dort meine Tauchlehrerausbildung fertig machen. Das hat mich nichts gekostet. Dafür habe ich an der Tauchbasis mitgeholfen. Und dann habe ich natürlich bald angefangen, Tauchkurse zu geben. Danach war es dann schwieriger, eine andere Stelle zu bekommen. Da hängt es dann sehr davon ab, wie viel Erfahrung man als Tauchlehrer schon hat und auch davon, wie viele Sprachen man spricht. Ich habe dann eine Stelle in Ägypten angenommen, zuerst in Hurghada an einer Tauchbasis und dann habe ich auf einem Safari-Boot gearbeitet. Mit diesen Booten ist man eine oder zwei Wochen auf dem Meer unterwegs.
Was haben damals, als du weggegangen bist, deine Freunde und deine Familie gesagt?
Die Reaktionen waren am Anfang eigentlich überraschend positiv, das hatte ich nicht so erwartet. Aber ich habe damals auch nicht gesagt, dass ich das jetzt für immer machen möchte. Ich habe damals, als ich gegangen bin, gesagt und auch gedacht, ich probiere das jetzt einfach aus und schaue mal, wie es mir gefällt. Ich bin ja immer wieder mal in Deutschland. Zwischendrin habe ich eine etwas längere Tauchpause hier in Hannover gemacht. Da haben mich dann viele Leute doch eher kritisch gefragt, warum ich das weitermachen möchte und warum ich mir nicht wieder einen normalen Job in Deutschland suchen will. Aber inzwischen haben es alle akzeptiert, dass mein Beruf jetzt Tauchlehrerin ist. Und sie sehen auch, dass es durchaus langfristige Perspektiven in diesem Beruf gibt. Ich möchte später gerne eine Tauchbasis leiten oder selber eine Tauchbasis aufmachen, irgendwo auf der Welt. Mal sehen.
Ist denn der Beruf so, wie du ihn dir vorgestellt hast?
Eigentlich habe ich das Berufsbild ja vorher schon ein bisschen gekannt, weil ich ja während meiner Ausbildung an einer Tauchschule gearbeitet habe. Ich habe gewusst, dass dieser Beruf mir Spaß macht, auch wenn er nichts mit Urlaub zu tun hat, sondern vor allem sehr anstrengend ist. Heute weiß ich, dass dieser Beruf viel mehr fordert als mein alter Beruf, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Man hat ständig mit Leuten zu tun und eine hohe Verantwortung, was insgesamt sehr schön, aber auch anstrengend ist.
Gab es Momente, in denen du den Beruf Tauchlehrerin aufgeben wolltest?
Oh ja, gerade am Anfang gab es oft Situationen, in denen ich an meine Grenzen gestoßen bin. Tauchen ist anstrengend und man hat als Tauchlehrer sehr wenig Zeit für sich alleine und kaum Rückzugsmöglichkeiten. Man hat kaum Momente, in denen man sich entspannen kann und Ruhe findet. Am Anfang war das besonders schwer. Inzwischen glaube ich, dass ich da eine gute Balance gefunden habe.
Was ist denn jetzt dein Hobby, nachdem Tauchen nun dein Beruf ist?
Das ist eine gute Frage. Nein, eigentlich ist es ganz klar. Unterwasserfotografie, das ist jetzt mein Hobby. Ich habe mir eine Kamera mit einem Unterwassergehäuse gekauft. Und wenn ich damit beim Tauchen unterwegs bin, kann ich alles um mich herum vergessen. Die Bildbearbeitung später gehört dann auch dazu.
Was ist das Schönste an deinem Beruf?
Das Schönste an meinem Beruf sind sicherlich die schönen Taucherlebnisse. Vor allem, wenn man Begegnungen mit Tieren hat. Zum Beispiel mit einer Seekuh oder Hain. Aber auch die kleinen Dinge, wenn man in Ruhe das Leben in einer Koralle beobachten kann. Das ist immer wieder wunderschön. Und wenn man dann einmal erleben durfte, 20 Minuten lang mit Delfinen zu schwimmen, dann ist das einfach der schönste Beruf der Welt.
Und wie geht es jetzt weiter bei dir?
Ja, das wird spannend. In 4 Wochen werde ich einen neuen Job auf den Malediven beginnen.
Das hört sich ja toll an. Eine letzte Frage habe ich noch. Würdest du in deinem nächsten Urlaub tauchen gehen?
Jein. Es ist schon so, dass ich meinen Urlaub nutze, um meinem Körper eine Tauchpause zu gönnen. Andererseits gibt es noch so viele Tauchplätze auf der Welt, die ich noch sehen möchte. Ich werde also bestimmt in dem einen oder anderen Urlaub auch tauchen gehen.
Kapitel 7 Für immer und ewig. Modul 1 Lebensformen. Aufgabe 2
In guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet. Das schaffen immer weniger Paare. Derzeit wird in Deutschland mehr als jede dritte Ehe geschieden. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein Grund ist sicher, dass immer weniger Menschen dazu bereit sind, eine nicht funktionierende Beziehung hinzunehmen. Wenn sie unzufrieden sind, geben sie die Partnerschaft auf. Die ökonomische Unabhängigkeit vieler Frauen durch die eigene Berufstätigkeit ist dafür eine wichtige Voraussetzung. Die Doppelbelastung der Frauen, Beruf, Haushalt und Familie unter einen Hut zu bekommen, bedeutet allerdings auch oft eine zusätzliche Belastung für die Familie. Insbesondere auch deshalb, weil viele Männer nicht bereit sind, dabei ihren Anteil zu übernehmen, also Aufgaben im Haushalt oder bei der Alltagsorganisation. Die Familien- oder Beziehungssituation kann so schwierig werden, dass viele keinen anderen Ausweg mehr sehen als eine Trennung. Scheidungen bringen immer auch schmerzliche Erfahrungen und einschneidende Veränderungen mit sich, besonders für die betroffenen Kinder. Zwar wachsen 79% der Kinder auch heute noch mit den leiblichen und verheirateten Eltern auf, aber jedes Jahr werden mehr als 150.000 Kinder zu Scheidungskindern. 15% aller Kinder leben bei ihrer alleinerziehenden Mutter oder ihrem alleinerziehenden Vater. Allerdings sind 6 von 7 Alleinerziehenden Mütter. 6% der Kinder leben in einer sogenannten Patchwork-Familie. Wir haben mit 2 Elternteilen aus den zuletzt genannten Gruppen gesprochen. Frau Schröder, Sie leben allein mit Ihrer 6-jährigen Tochter Lara.
Ja, mein Ex-Mann und ich haben uns vor 3 Jahren scheiden lassen. Und seitdem leben Lara und ich allein.
Wann sieht Lara ihren Vater?
Die beiden sehen sich jedes zweite Wochenende und in den Ferien. Lara hat die Scheidung ganz gut verkraftet, aber ihr Vater fehlt ihr schon oft. Lara versteht sich sehr gut mit ihrem Vater und würde sich gerne öfter mit ihm treffen. Aber er ist beruflich viel unterwegs.
Was ist besonders schwierig als Alleinerziehende?
Das Finanzielle ist natürlich ein Problem. Laras Vater zahlt uns zwar Unterhalt, aber das reicht hinten und vorne nicht. Deshalb habe ich mich dann ein Jahr nach der Trennung entschlossen, wieder zu arbeiten. Lara geht nach der Schule in den Hort und dort hole ich sie dann erst gegen 18 Uhr wieder ab. Ich wünsche mir manchmal einfach mehr Zeit mit meiner Tochter. Schwierig ist auch, dass ich eigentlich für alles allein verantwortlich bin und jedes kleine oder große Alltagsproblem allein lösen muss.
Herr Maßmann, Sie haben eine sogenannte Patchwork-Familie.
Ja, das ist richtig. Ich habe 2 Kinder aus erster Ehe. Als meine erste Frau und ich uns getrennt haben, sind die Kinder bei mir geblieben. 2 Jahre nach der Scheidung habe ich dann Maria kennengelernt und mich sofort in sie verliebt. Sie hatte auch schon eine Tochter. Zusammen haben wir jetzt noch ein Baby bekommen.
Beschreiben Sie das Leben in so einer zusammengewürfelten Familie.
Bei so vielen Personen ist immer was los. Es wird nie langweilig. Das ist wirklich schön. Aber es gibt natürlich auch eine Menge Konflikte. Marias Tochter war anfangs sehr eifersüchtig. Sie war ja ein Einzelkind und musste sich erst daran gewöhnen, die Aufmerksamkeit ihrer Mutter zu teilen. Und meine Söhne wollten sich erst von Maria nichts sagen lassen. Mittlerweile hat sich die Situation allerdings geändert. Wir haben uns ganz gut zusammengerauft und das neue Baby wird von allen verwöhnt. Und die Großen verstehen sich auch ziemlich gut.
Kapitel 8. Kaufen, kaufen, kaufen. Auftaktseite. Kaufen, kaufen, kaufen. Aufgabe 3b.
Morgens nach dem Aufstehen ist dein Frühstück wunderschön. Leider gibt es wieder nichts im Eiskasten zu sehen. Gestern, heute Morgen, oh, das passiert mir immer. Ich werd das Gefühl nicht los, jeden Tag wird's schlimmer. Doch ich habe keine Lust mehr, einkaufen zu gehen. Ich zieh jetzt in den Supermarkt, da hab ich alles, was ich brauch. Dort gibt es was zu essen und zu trinken, haben die auch. Die Miete ist kein Thema und der Strom ist längst bezahlt. Ich zieh jetzt in den Supermarkt, ich hab keine andere. Taschentücher, Brot, Milch, Seife oder nur ein Keks. Irgendwie wär ich von früh bis spät nur unterwegs. Morgens, mittags, abends, nachts, irgendwas fehlt immer. Ich werd das Gefühl nicht los, es wird immer schlimmer. Und ich habe keine Lust mehr einkaufen zu gehen. Ich zieh jetzt in den Supermarkt, da hab ich alles, was ich brauch. Da gibt es was zu essen und zu trinken, haben die auch. Die Miete ist kein Thema und der Strom ist längst bezahlt. Ich zieh jetzt in den Supermarkt und fühl mich wie zu Haus.
Modul 2. Konsum heute. Aufgabe 3.
Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Diskussionsrunde zum Thema: Wie viel Konsum braucht der Mensch? Begrüßen möchte ich unsere heutigen Talkgäste, Frau Viola Zöller.
Guten Abend.
Herrn Bodo Fritsche.
Guten Abend, hallo.
Und Herrn David Kolonko.
Hallo.
Herr Kolonko, beginnen wir doch gleich mit Ihnen. Sie sind ja ein sogenannter Aussteiger. Erzählen Sie doch mal.
Ja, das stimmt. Man könnte mich tatsächlich als Aussteiger bezeichnen. Ich habe lange in der Stadt gelebt und in einem Autohaus als Verkaufsleiter gearbeitet. Geld, Erfolg, Karriere, das war alles sehr wichtig für mich.
Und wie leben Sie jetzt?
Jetzt lebe ich auf einem Einsiedlerhof in der Nähe von Freiburg.
Wie kam es denn zu dieser Entscheidung?
Ich hatte vor ein paar Jahren einen leichten Herzinfarkt. Ja, das war eigentlich der Wendepunkt. Danach hatte ich genug von der Jagd nach noch mehr Geld, noch mehr Erfolg und wollte einfach nicht mehr so weiterleben. Es dreht sich doch heutzutage alles nur ums Haben, Haben, Haben. Davon hatte ich einfach die Nase voll. Und jetzt genieße ich das einfache Leben in der Natur.
Sie haben keinen Strom und kein fließendes Wasser, richtig?
Das stimmt. Aber das macht nichts. Das Wasser hole ich aus dem Brunnen. Und zum Kochen und Heizen mache ich ein Feuer im Ofen. Man kann auf vieles verzichten, wenn man will. Es ist ein tolles Gefühl zu merken, dass man nicht abhängig ist von einem Handy oder einem Geschirrspüler oder auch von einem Stromanschluss.
Wovon leben Sie?
Nun, ich bin jetzt eigentlich Bauer. Ich baue Obst und Gemüse an. Einen Teil verbrauche ich selbst, einen Teil verkaufe ich. Außerdem habe ich ein paar Hühner. Ich lebe relativ unabhängig.
Frau Zöller, könnten Sie so leben wie Herr Kolonko?
Oh nein, auf gar keinen Fall. Ich liebe meine Arbeit und könnte auch auf meine schöne, gemütliche Stadtwohnung nicht verzichten. Und warum sollte man auf den Komfort, den unsere Zeit bietet, verzichten? Wir leben nun mal nicht mehr im 18. Jahrhundert. Man kann sich doch nicht dagegen wehren, dass die Welt sich weiterdreht.
Was machen Sie denn beruflich?
Ich arbeite im Bereich Kundenservice in einem großen Konzern. Haben Kunden Fragen zu unseren Produkten, wenden sie sich an mich. Und natürlich auch, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Die Zufriedenheit der Kunden steht immer an erster Stelle. Sie sehen, es macht mir nicht nur in meinem Privatleben Spaß einzukaufen. Ich habe auch noch beruflich damit zu tun.
Herr Fritsche, könnten Sie allem Konsum entsagen wie Herr Kolonko? Oder ist Konsum für Sie so wichtig wie für Frau Zöller?
Tja, also weder noch. Ich könnte sicherlich nicht so leben wie Herr Kolonko. Andererseits stehe ich aber unserer Konsumgesellschaft auch eher kritisch gegenüber.
Der Einsiedlerhof reizt Sie aber nicht?
Nein, eher nicht. Ich teile mir ein kleines Häuschen, übrigens ein Energiesparhaus, mit zwei Freunden, und da fühle ich mich sehr wohl. Mit anderen zusammenzuwohnen ist doch billiger, als allein zu leben. Außerdem ist das Haus nicht weit weg von dem Altenheim, wo ich als Pfleger arbeite. Modul 2. Konsum heute. Aufgabe 4.
Frau Zöller, können Sie nachvollziehen, dass Herr Kolonko sich freut, unabhängig von Konsumgütern wie einer Waschmaschine und einem Geschirrspüler zu leben?
Nun, das ist natürlich eine Frage der Zeit, die einem zur Verfügung steht. Ich habe einfach keine Zeit, mein Geschirr selbst zu spülen. Ich arbeite sehr viel und komme oft erst abends um 8 oder 9 aus dem Büro. Ich brauche einen Geschirrspüler und eine Waschmaschine. Das sind doch heutzutage ganz normale Gebrauchsgüter.
Das ist aber auch Bequemlichkeit.
Mag sein, aber warum auch nicht? Für mich gibt es keinen einleuchtenden Grund, darauf zu verzichten. Ich möchte aber einen anderen wichtigen Punkt ansprechen. Unsere Wirtschaft hängt natürlich davon ab, dass die Leute Geld ausgeben und Produkte kaufen. Durch unsere Käufe kurbeln wir die Wirtschaft an. Und letztlich hängen davon unsere Arbeitsplätze ab und das Wohlergehen aller.
Herr Kolonko, was sagen Sie denn dazu?
Das ist zum Teil sicher richtig, aber es gibt doch auch andere wichtige Aspekte im Leben. Der Wert eines Menschen kann sich doch nicht darüber definieren, wie viel Geld er hat und ob er das neueste Auto fährt oder die teuersten Anzüge trägt. Wenn wir alle ein wenig unser Konsumverhalten ändern würden, bräuchten wir auch weniger Geld und müssten nicht so viel arbeiten und könnten uns dann auch noch auf andere Dinge konzentrieren.
Das ist doch eine völlig naive Sichtweise, die an der Realität vorbeigeht.
Das kann man aber...
Wenn eine Firma nicht mehr genug Produkte verkauft, werden die Arbeitsplätze schnell ziemlich drastisch reduziert.
Ja, aber...
Und wenn die Leute keine Arbeit mehr haben, nützen ihnen auch irgendwelche anderen Werte nichts mehr.
Also so undifferenziert kann man das doch nicht sehen.
Herr Fritsche, was ist Ihre Meinung?
Frau Zöller hat teilweise sicher recht. Dennoch muss man unsere Konsumgesellschaft auch kritisch betrachten. Es ist einfach unglaublich, wie viel Müll wir produzieren, indem wir immer Neues kaufen. Kaufen, wegwerfen, kaufen, wegwerfen. So geht das in einem fort. Und unsere Müllberge wachsen und wachsen. Das hat natürlich immense Folgen für unsere Umwelt. Und da müssen wir ganz klar sagen, so kann es nicht weitergehen.
Ich bin da ganz anderer Meinung. Erst wenn es unserer Wirtschaft gut geht, können wir auch an unsere Umwelt denken. Erstmal müssen wir sehen, dass es allen Menschen gut geht, also dass alle Arbeit haben. Und dafür müssen wir einfach auch Geld ausgeben, um unsere Wirtschaft immer wieder anzukurbeln. Außerdem können wir ja heute den größten Teil unseres Mülls recyceln.
Aber unsere Umwelt ist doch unsere Lebensgrundlage. Wir müssen doch auch an unsere Kinder denken. Es ist sowieso schon schrecklich genug, dass sich schon Zehnjährige über die Turnschuhe, die sie tragen, definieren und das neueste Handy brauchen, um bei ihren Freunden beliebt zu sein. Das kann doch nicht richtig sein.
Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Wir müssen unseren Kindern wieder andere Werte vermitteln. Kinder müssen lernen, dass es im Leben auf andere Dinge ankommt, zum Beispiel auf Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft, aber auch auf Ausdauer und Fleiß.
Ja, aber so ist das einfach heutzutage. Das ist eben unsere Zeit. Natürlich wollen Kinder auch das haben, was sie bei den Erwachsenen sehen. Man sollte daraus kein Problem machen. Man kann die Zeit eben nicht zurückdrehen.
Aber man kann doch nicht immer alles einfach so hinnehmen.
Modul 2. Konsum heute. Aufgabe 5b.
Herr Fritsche, was machen Sie denn, um weniger zu konsumieren?
Ich versuche, alle Dinge so lange wie möglich zu benutzen, bevor ich etwas Neues kaufe. Ich brauche nicht 10 Paar Schuhe. Ich trage ein Paar und erst wenn das kaputt ist, kaufe ich neue Schuhe. Und dann kaufe ich oft auch gebrauchte Sachen. Es gibt schließlich genug Second-Hand-Läden und Flohmärkte. Größere Dinge wie Waschmaschinen findet man über Kleinanzeigen. Man braucht nicht immer das Neueste. Und man braucht vor allem auch nicht immer teure Markenartikel.
Aber Sie machen ja noch etwas anderes, nicht wahr?
Ja, eine andere Möglichkeit, die ich ganz toll finde, ist das Tauschen. Dinge, die ich nicht mehr brauche, tausche ich mit Freunden oder Bekannten und bekomme dafür etwas anderes. Ich habe mir schon so einen richtigen kleinen Tauschring aufgebaut.
Interessant. Wie funktioniert das?
Nun, zum einen kann man Produkte tauschen. Ich hatte zum Beispiel noch ein altes Sofa, das ich nicht mehr brauchte. Ich habe es bei einem Bekannten gegen einen Schreibtisch eingetauscht. Aber es geht auch anders. Ich bin handwerklich ziemlich begabt. Helfe ich zum Beispiel einer Nachbarin bei der Reparatur ihres Schrankes, schneidet sie mir dafür die Haare. Es gibt viele Möglichkeiten. Man kann sich darüber auch im Internet informieren und sich entweder an schon bestehende Tauschringe anschließen oder ein eigenes kleines Netz gründen.
Also das wäre wirklich nichts für mich. Ich will nicht den alten Kram von anderen Leuten haben. Außerdem macht es ja auch Spaß, sich etwas Schönes zu kaufen. Ich arbeite wirklich sehr viel und manchmal will ich mir einfach etwas gönnen, mir etwas Gutes tun.
Dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Wenn sich nicht alles nur ums Kaufen dreht, man kann sich ja auch etwas Gutes tun, indem man einen schönen Spaziergang macht oder Freunde trifft.
Da haben Sie sicherlich recht. Aber manchmal ist es einfach eine schöne Abwechslung, wenn man sich etwas Neues kauft. Ich freue mich einfach über einen neuen Pulli oder eine tolle Vase. Und meine Freunde freuen sich auch, wenn ich mal was Schönes mitbringe.
Ja, das stimmt schon. Wenn ich ehrlich bin, leiste ich mir auch ab und zu ein tolles Abendessen oder einen besonders guten Rotwein. Das ist ja auch eine Art von Konsum.
Ja, also dazu muss ich noch sagen, dass ich übrigens heute schon... Modul 3. Die Reklamation. Aufgabe 1b.
Guten Tag, hier ist die Hotline von multimediaschnäppchen.de. Vielen Dank für Ihren Anruf. Wir werden Sie schnellstmöglich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbinden. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld.
Multimediaschnäppchen.de, guten Tag, mein Name ist Thomas Müller, was kann ich für Sie tun?
Ja, guten Tag, Jakobsen ist mein Name. Ich habe ein Problem mit einem MP3-Player, den ich bei Ihnen gekauft habe.
Ja, hätten Sie da bitte mal die Rechnungsnummer für mich?
Die Rechnungsnummer? Ah ja, wo steht denn die?
Oben rechts auf der Rechnung, eine achtstellige Zahl.
Oben rechts. Ah ja, hier. Das ist die 80734721. Ist sie das?
Ja, Frau Jakobsen, einen MP3-Player mit Kopfhörern haben Sie vor 3 Wochen von uns bekommen. Was ist denn das Problem?
Ja, also ich habe Lieder darauf gespeichert, aber leider funktioniert der Lautstärkeregler so nicht mehr. Ich kann die Lieder nur ganz leise oder viel zu laut hören.
Wie meinen Sie das bitte? Heißt das, dass der Lautstärkeregler klemmt? Könnten Sie mir das bitte nochmal genauer beschreiben?
Ja, also ich glaube nicht, dass der Regler klemmt. Da könnte ein Wackelkontakt sein. Deswegen kann man die Lautstärke nicht genau einstellen. Also, wie machen wir das jetzt? Schicken Sie mir einen neuen Player?
Ja, also, das kann ich jetzt so nicht beantworten. Ich würde Sie bitten, dass Sie uns das Gerät zurückschicken und uns das Problem kurz schriftlich schildern. Dann setzen wir uns wieder mit Ihnen in Verbindung.
Geht das nicht telefonisch? Ich bin hier nämlich nur zu Besuch und die Lieferadresse ist die Adresse von einem Freund von mir. In 2 Wochen bin ich wieder zu Hause bei mir in Dänemark. Ach, ich hätte mir das Gerät doch in einem Geschäft kaufen sollen. Klappt das denn noch rechtzeitig?
Keine Sorge, das klappt schon. Ich bräuchte das aber trotzdem schriftlich von Ihnen. Sonst kann das hier nicht weiter bearbeitet werden. Wir haben ja noch 2 Wochen Zeit. Schreiben Sie bitte in Ihren Brief hinein, bis wann wir Sie unter der Adresse erreichen können.
Na gut, dann machen wir es so. Sagen Sie mir bitte nochmal Ihren Namen?
Thomas Müller.
Gut, Herr Müller. Ich hoffe, dass ich den neuen MP3-Player noch rechtzeitig bekomme.
Ja, Frau Jakobsen, wir kümmern uns darum und machen das alles so schnell wie möglich. Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören.
Modul 4. Kauf mich. Aufgabe 6. 1.
Arbeiten Sie auch ständig für Ihren Computer? Dabei sollte Ihre EDV-Anlage doch für Sie arbeiten. Wir helfen bei Planung, Optimierung und Ausbau von IT-Systemen. NETEC. Computerprobleme waren gestern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nettechfederation.de.
2.
Neues aus Weinstephan.
Ja, grüß Gott, Frau Huber. Fahren Sie eigentlich weg dieses Jahr?
Ja, freilich. Auf die Malediven.
Mei, da haben Sie bestimmt viel sparen müssen.
Na, viel Milch trinken müssen.
Jetzt Weinstephan Alpenmilch trinken und Reisegutschein bis zu 100 Euro sichern. Mit Reisechecker und Weinstephan. Alle weiteren Infos auf der Packung und im Internet.
3.
1 Million Fassungen bei Apollo Optik, ich weiß. Von Euro das Stück und das ist zum Glück ein echter Dankepreis.
Deutschlands zufriedenster Optiker sagt Danke mit 1 Million Fassungen für 1 Euro. Gilt beim Kauf einer Brille in Sehstärke. Apollo Optik, wir haben nur Ihre Augen im Kopf.
4.
Tchibo präsentiert das Angebot.
Knut, hast du was entdeckt?
Kapitän, es ist sensationell. Tchibo hat einen Mobilfunkvertrag, der monatlich kündbar ist.
Was, monatlich kündbar?
Ja, genau. Und trotzdem Tchibo günstig rund um die Uhr telefonieren.
Jetzt bei Tchibo, der neue Komforttarif. Einfach und günstig Tchibofonieren.
Kapitel 9. Endlich Urlaub. Modul 2. Urlaub mal anders. Aufgabe 2.
Urlaubszeit. Für viele heißt das ab an den Strand und endlich einmal nichts tun. Für einige Menschen bedeutet es aber genau das Gegenteil. Gerade junge Menschen fahren gerne in sogenannte Workcamps. Eine junge Workcamperin haben wir heute als Studiogast und möchten Sie fragen, was diese Art des Urlaubs für Sie so attraktiv macht. Ich begrüße Britta Kühlmann, 21 Jahre alt. Hallo.
Hallo, Toni.
Britta, du warst schon in einigen Workcamps, zuletzt in Indien.
Stimmt, ich war schon in mehreren. Aber Indien hat mich am meisten beeindruckt.
Wo warst du da?
In einem Dorf, circa 60 Kilometer nördlich von Bombay.
Und was hast du dort konkret gemacht?
Die Projekte sind ja immer gemeinnützig und in Indien habe ich beim Aufbau einer Schule geholfen. Also richtig Material einkaufen, Steine und Holz tragen, Mauern bauen und so weiter.
Und die Arbeit wird nicht bezahlt?
Genau, alles ist ehrenamtlich. Aber es geht auch nicht ums Geld, sondern darum, gemeinsam etwas zu erreichen. Das Kennenlernen von neuen Leuten ist dabei ganz wichtig.
Und was für Leute hast du kennengelernt?
Natürlich viele andere Workcamper. Ich habe mich zum Beispiel mit einer Frau aus Italien angefreundet. Wir haben nach dem Workcamp auch noch eine Trekking-Tour gemacht.
Und was ist mit den Einheimischen?
Ja, das war besonders. Nett ist das falsche Wort. Herzlich vielleicht. Oder faszinierend. Wir haben in dem Dorf, wo die Schule gebaut wurde, in Hütten gewohnt. Ich hatte guten Kontakt mit einer Nachbarfamilie. Wir haben viele Abende zusammen verbracht. Da lernt man natürlich die Menschen und die Kultur auf ganz andere Weise kennen als im Liegestuhl am Hotelstrand.
Inwiefern anders?
Wenn man da arbeitet, bekommt man den ganzen Alltag mit und der ist völlig anders als bei uns. Vieles ist faszinierend. Manches schreckt dich echt ab oder du verstehst viele Dinge einfach nicht. Du bist dann auf einmal fremd. Ich fand das immer eine wichtige Erfahrung.
Sind das nur junge Leute, die an den Workcamps teilnehmen?
Man muss mindestens 18 sein. Die meisten sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Aber auch ältere Personen machen häufig mit. Zum Beispiel als Betreuer oder als Campleitung.
Junge Leute haben ja bekanntlich wenig Geld. Was hat das Workcamp denn gekostet?
Neben Gebühren für die Vermittlung in Workcamps habe ich die Flüge, das Visum und die Impfungen selbst bezahlt. Essen und Unterkunft sind dann immer frei. Indien war für mich schon teuer. Ich glaube, zusammen mit der Trekking-Tour so circa 1000 Euro für 4 Wochen. Aber einen Monat lang ein Land so intensiv zu erleben, das war jeden Cent wert.
Aha. Wurdest du vorbereitet?
Ja, für Indien war das wichtig. Zuerst gab es viel Informationsmaterial und dann noch ein Vorbereitungsseminar. Da werden dann die wichtigsten Fragen geklärt.
Was sollten Interessenten bedenken?
Eigeninitiative ist wichtig. Man muss einiges selbst organisieren. Schließlich ist das kein Pauschalurlaub. Und man sollte teamfähig sein.
Und steht die Schule jetzt?
Ja. Wir hatten zwar zwischendurch Probleme, weil Material fehlte oder das Wetter nicht mitgespielt hat. Aber das Gebäude war so weit fertig, dass wir mit dem Dorf ein indisches Richtfest gefeiert haben.
Und wie viel Urlaub war dabei?
Ich finde, dass trotz der Arbeit und eigener Kosten die Workcamps eine sehr gute Variante sind, andere Länder zu bereisen. Ich habe noch Trekkingtouren in den Norden, in die Wüste und zu den großen Palästen gemacht. Und an meinen freien Tagen habe ich mir auch viel in der Umgebung angesehen.
Klingt alles sehr interessant. Wo kann man denn Informationen über Workcamps bekommen?
Es gibt einige Organisationen, die Aufenthalte in Workcamps vermitteln. Einfach Workcamp in die Suchmaschine eingeben.
Und der nächste Urlaub?
Mal sehen. Ich möchte mit meinem Freund wegfahren. Aber er konnte sich noch nicht für ein Workcamp begeistern.
Modul 4. Eine Reise nach Hamburg. Aufgabe 2b.
Hotel Albatros, mein Name ist Kerstin Heinrichsen. Was kann ich für Sie tun?
Guten Tag. Mein Name ist Stadler. Ich möchte ein Zimmer bei Ihnen reservieren.
Wann möchten Sie anreisen?
Am 15. Mai. Am 18. Mai reise ich wieder ab.
Reisen Sie alleine?
Ja, Ich hätte gerne ein Einzelzimmer mit Bad.
Ja, gerne. Vom 15. bis 18. Mai wäre auch ein Zimmer frei.
Was kostet das Zimmer denn?
Ein Einzelzimmer mit Bad inklusive Frühstück kostet 75 Euro.
Gut, ich hätte noch eine Bitte. Ich schlafe nicht so gut. Mir ist wichtig, dass das Zimmer ruhig ist.
Das ist kein Problem. Ich gebe Ihnen ein Zimmer nach hinten.
Und haben Sie eine Klimaanlage? Ich vertrage Wärme nicht so gut.
Ja, alle Zimmer sind klimatisiert.
Sehr gut. Dann nehme ich das Zimmer.
Wie kommen Sie nach Hamburg?
Ich reise mit dem Zug an.
Gut, Herr Stadler. Dann brauche ich noch Ihren vollen Namen und Ihre Adresse. Ich schicke Ihnen dann eine Reservierungsbestätigung und eine Wegbeschreibung zu.
Sehr gut. Mein Name ist Stadler. Vorname Beda. Und meine Adresse lautet Kornhausstraße 56 in 3013 Bern, Schweiz.
Modul 4. Eine Reise nach Hamburg. Aufgabe 3a.
Guten Tag, was kann ich für Sie tun?
Guten Tag. Können Sie mir sagen, wann und wo es morgen Stadtführungen gibt?
Gerne. Morgen starten Stadtführungen am Rathaus um 10 Uhr und um 14 Uhr.
Wie lange dauert eine Führung?
Die um 10 Uhr dauert 2 Stunden. Die um 14 Uhr ist schon um 15 Uhr zu Ende.
2 Stunden ist ziemlich lang. Geht man zu Fuß?
Ja, beide Führungen sind zu Fuß. Es gibt aber auch Stadtrundfahrten mit dem Bus.
Was würden Sie empfehlen?
Ich persönlich würde die Führung um 10 Uhr machen. Eine Stunde ist etwas kurz für die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Die Tour geht vom Jungfernstieg zum Fischmarkt. Aber keine Angst, es gibt auch einige Pausen.
Gut, aber ich muss noch einmal überlegen, wo könnte ich mich denn anmelden?
Hier in unserem Büro am Hauptbahnhof.
Vielen Dank.
Bitte, gern geschehen. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Modul 4. Eine Reise nach Hamburg. Aufgabe 4.
Tut mir leid, in der Preisklasse bis 50 Euro ist für morgen kein Einzelzimmer im Zentrum mehr frei. Aber vielleicht etwas außerhalb.
Im Moment läuft König der Löwen im Theater im Hafen Hamburg, Mamma Mia im Operettenhaus und Dirty Dancing in der Neuen Flora. Karten und Uhrzeiten können Sie in den Spielstätten für die Musicals erfragen.
Ab 19 Uhr fahren jede Stunde Regionalbahnen nach Bremen. Die letzte fährt um 23.30 Uhr.
Michel? Also, der Michel ist das Kurzwort für St. Michaeliskirche. Und dort ist der Treffpunkt für die Fahrradtour.
Ja, das klappt. Ein Tisch für 2 Personen um 19 Uhr für heute Abend. Auf welchen Namen bitte?
Kapitel 10. Natürlich Natur. Modul 2. Tierisches Stadtleben. Aufgabe 1b.
Wussten Sie, dass die Chance, in Wien einem Igel, Dachs oder Steinmarder zu begegnen, durchaus groß ist? Wien bietet Lebensraum für viele Wildtiere, die hier ein gutes Nahrungsangebot finden. Sie haben gelernt, dass ihnen in der Stadt wenig Gefahren drohen und haben daher ihre Angst und Scheu vor dem Menschen weitgehend verloren. Nächtliches Rumoren, Poltern im Haus, angeknabberte Lebensmittel, durchgebissene Kabel oder ein abgefressenes Gemüsebeet sind manchmal die ärgerlichen Folgen. Andererseits freuen wir uns, wenn schon bei Tagesanbruch die Amsel ihr Morgenlied singt und uns Eichhörnchen auf dem Balkon besuchen kommen. Was macht eine Stadt mit ihren kleinen Innenhöfen, Dachböden, Straßen und Häuserschluchten so interessant für Tiere? Wir haben hier im Studio eine Expertin, Frau Claudia Krug, die in der städtischen Umweltberatungsstelle in Wien arbeitet.
Modul 2. Tierisches Stadtleben. Aufgabe 2b.
Frau Krug, herzlich willkommen. Sagen Sie, warum ziehen denn so viele Tiere in die Stadt?
Ja, das ist ganz einfach so, dass manche Tiere gelernt haben, von der Gegenwart des Menschen und dem Lebensraum Stadt Nutzen zu ziehen.
Welchen großen Nutzen können die Tiere denn aus dem Lebensraum Stadt ziehen?
Für Allesfresser wie Haussperling, Tauben, Ratten oder Krähen sind menschliche Siedlungen ein wahres Schlaraffenland. Und hiermit meine ich nicht nur die Angewohnheit vieler Stadtmenschen, besonders im Winter, die Tiere zu füttern. Vögel, wie der freche Spatz, holen Brot und Kuchenbrösel sogar von den Tischen der Straßencafés. Und weil Lebensmittel im Verhältnis zu anderen Ausgaben immer billiger werden, landen Essensabfälle oft im Mistkübel oder auf der Straße. Die Straßen in den Städten sind also wie ein reich gedeckter Tisch für Tauben und Krähen. Aber nicht nur Vögel. Auch viele andere Tiere haben sich als ausgesprochen anpassungsfähig und lernfähig erwiesen. Sie wissen genau, wann es was zu holen gibt.
Das heißt, die Tiere sind anpassungsfähiger und schlauer, als man oft denkt.
Oh ja. Untersuchungen an Londoner Stadtfüchsen haben gezeigt, dass der schlaue Fuchs vielfältigste Essensreste vertilgt. Er frisst inzwischen Orangen und Erdäpfelschalen ebenso wie Brot und sogar chinesische Gerichte. In der Vorstadt von Brașov in Rumänien durchstöbern Bären am Abend Mülltonnen nach Essensresten. Ja, und in Berlin-Wannsee zum Beispiel warten Wildschweine vormittags vor den Schulen auf weggeworfene Pausenbrote. Jedoch nur von Montag bis Freitag.
Das ist ja erstaunlich. Aber sagen Sie, welche anderen Vorteile außer dem großen Futterangebot bietet das Stadtleben den Tieren denn noch?
Zum einen ist in Städten die Temperatur durchschnittlich höher als in umliegenden Gebieten. So bleibt zum Beispiel im Winter der Schnee nicht so lange liegen. Und das ermöglicht es beispielsweise den Stadtamseln, eine zusätzliche Brut hochzuziehen. Straßentauben brüten sogar mitten im Winter. Und zum anderen ist es so, dass es in Städten und Siedlungsgebieten kaum Feinde für die Tiere gibt, mal abgesehen vom Straßenverkehr. Hier ist die Jagd verboten. Und vor 50 Jahren nutzten schlaue Füchse in der Umgebung Londons diesen Umstand. Sie zogen in die Stadt und führen dort ein angenehmes Leben, ohne Jagdhunde und Hetzjagden. Auch Kleinvögel und Tauben können in der Stadt ungestörter wohnen, weil es hier weniger Greifvögel gibt als auf dem Land. Und zu guter Letzt bietet die Stadt auch einen sehr guten Unterschlupf für viele Tiere. Häuser können zur Wohnung oder Gaststube zahlreicher Mitbewohner werden. Dachböden etwa sind mit sommerwarmen Höhlen aus Südeuropa vergleichbar und dienen zum Beispiel als Brut- und Schlafplätze für Fledermäuse. Und Dächer und Hauswände mit ihren Nischen, Vorsprüngen und Spalten bieten für viele Vogelarten geeignete Schlupfwinkel und Nistmöglichkeiten.
Und wie klappt das Zusammenleben zwischen den Stadtmenschen und den Wildtieren, die zu Stadtbewohnern geworden sind? Freuen sich die Leute über ihre tierischen Nachbarn oder gibt es Probleme?
Das hängt natürlich vor allem von der Tierart ab, um die es geht. Mir sind noch nie Probleme mit Singvögeln zu Ohren gekommen. Und über einen Igel im Garten freuen sich die Leute auch im Allgemeinen. Schwieriger wird es dann schon, wenn ein Waschbär nachts die Mülltonnen umschmeißt oder Marder die Kabel und Schläuche von Autos durchbeißen. Deswegen haben Naturschutz- und Tierexperten und Expertinnen der Stadt Wien eine neue Seite im Internet zu Wildtieren in der Großstadt eingerichtet. Dort werden die häufigsten Fragen der Wienerinnen und Wiener zum Umgang mit tierischen Mitbewohnern beantwortet. Man findet hier Ratschläge und Tipps von Expertinnen und Experten, um das friedliche Zusammenleben von Mensch und Tier in der Stadt zu fördern. Darüber hinaus bietet die Seite wertvolle Informationen für alle, die beispielsweise wissen wollen, ob Biber einen Winterschlaf halten.
Herzlichen Dank, Frau Krug, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier zu uns ins Studio zu kommen. Alle Informationen zu diesem Interview sind wie immer auf unserer Homepage nachzulesen.
Modul 4. Kostbares Nass. Aufgabe 2.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Dr. Simone Willinger und ich möchte Sie recht herzlich zu dem ersten Vortrag in unserer Reihe Mensch und Natur begrüßen. Der heutige Vortrag trägt den Titel Leben durch Wasser. Woher kommt dieser Titel? Nun, lassen Sie mich das kurz erklären. Alles auf der Erde steht oder stand in einer direkten Beziehung zu Wasser. Wasser ist das Element, das uns mit unserer Umwelt, mit allem Leben auf diesem Planeten verbindet. Ohne Wasser wäre die Erde ein genauso toter Himmelskörper wie der Mond. Mein Vortrag besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil geht es um das Thema der Mensch und das Wasser. Und im zweiten Teil spreche ich über die knappe Ressource Wasser und die damit verbundenen Probleme. Der Mensch besteht zu ca. 63% aus Wasser. Unser Flüssigkeitshaushalt muss ständig ausgeglichen werden. Ohne Wassernachschub kann ein Mensch nur wenige Tage überleben. Ohne Wasser würde sich der Körper selber vergiften, da er giftige Stoffe nicht mehr ausschwemmen könnte. Denn genau wie in der Umwelt gibt es auch im menschlichen Körper einen Wasserkreislauf. Alle Körperflüssigkeiten bestehen zu einem Großteil aus Wasser. Durch das Wasser werden die lebensnotwendigen Nährstoffe und der Sauerstoff in unsere Zellen transportiert. Auch für die Regulierung unserer Körpertemperatur benötigen wir Wasser in Form von Schweiß. Durch die Verdunstungskälte kühlt der Schweiß den Körper bei schweren Anstrengungen wieder ab. Im Schnitt benötigt der Mensch für all diese Aufgaben pro Tag 2,8 Liter Wasser. Für uns Menschen und unsere Körper ist das Element Wasser also von größter Wichtigkeit. Umso fataler, dass es immer knapper wird. Darüber möchte ich nun im zweiten Teil meines Vortrags sprechen. Wie viel Wasser gibt es eigentlich auf der Erde? Schätzungen gehen von einer Gesamtwassermenge von 1,4 bis 1,6 Milliarden Kubikkilometern aus. Schließlich sind über 70% der Erde mit Wasser bedeckt. Doch nur ein kleiner Teil davon kann als Trinkwasser genutzt werden, denn der größte Teil der Wassermenge ist Meerwasser und damit salzig. Nur gut 2,6% ist Süßwasser. Ein großer Teil des Süßwassers ist zudem als Eis fest in den Polarkappen gebunden. Ein weiterer steckt so tief im Erdinneren, dass dieses Wasser nicht genutzt werden kann. Obwohl es also Unmengen von Wasser auf der Erde gibt, reicht der Anteil, den Menschen wirklich nutzen können, kaum aus. Während die Weltbevölkerung weiter wächst, werden die Süßwasserreserven immer weniger. Mehr als 80 Länder der Erde haben schon heute Schwierigkeiten, ihre Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen. Über 1 Milliarde Menschen weltweit haben nicht einmal 20 Liter Wasser pro Tag zur Verfügung. Rund 2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und sind auf Flüsse, Seen, Tümpel oder Wasserlöcher angewiesen. Bis zum Jahr 2050 wird voraussichtlich mindestens ein Viertel der Weltbevölkerung mit chronischem oder immer wiederkehrendem Süßwassermangel leben. Der größte Wasserverbraucher und Verschwender ist die Landwirtschaft, die knapp 2/3 aller Reserven verbraucht. Durch ineffiziente Bewässerung gehen weltweit rund 60% des Wassers verloren. Zudem verschärft die zunehmende Verschmutzung des Wassers durch Düngemittel, Pestizide, Salze, ungeklärte Abwässer, Giftmüll und Waschmittelrückstände die Wasserkrise. In den Metropolen des Südens landen bis zu 90% der Abfälle ungeklärt in Flüssen, Seen oder im Grundwasser. 4/5 aller Krankheiten in den sogenannten Entwicklungsländern gehen auf verunreinigtes Wasser zurück. Wasser ist ein sehr kostbares Gut, das es gerecht zu verteilen gilt. Immer häufiger ist diese gerechte Verteilung jedoch gefährdet, werden Flüsse umgeleitet, werden Dämme gebaut, die andere Regionen von der Lebensader Fluss abschneiden. Und Wasser macht bekanntlich nicht an politischen Grenzen Halt. Global existieren mehr als 240 grenzüberschreitende Flüsse, von deren Wasser etwa 40% der Erdbevölkerung leben. Ein riesiges Konfliktpotenzial wollen doch alle Nationen ihre Versorgung mit dem immer rarer werdenden Nass gesichert wissen. In der Zukunft werden Wasserrechte und Konflikte um internationale Flüsse und Seen als politischer Zündstoff immer gefährlicher. Der nächste Krieg in der Region des Nahen Ostens wird nicht um Öl, sondern um Wasser geführt werden, prophezeite der ehemalige UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali. Für uns ist es selbstverständlich, immer sauberes Wasser zur Verfügung zu haben. Ich hoffe aber, ich konnte Ihnen hier einen Eindruck vermitteln, wie wertvoll Wasser ist, und vielleicht konnte ich Sie ja auch dazu animieren, bewusster mit diesem kostbaren Gut umzugehen. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen, dann zu dem Thema Luft und Luftverschmutzung.